ARD.
Ich muss dir warnen. Die Cops, die Zivis sind in der Apotheke, die beobachten euch. Die beobachten euch in der Apotheke.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
München ist als sicher und schön bekannt. Und als Snobby. Oktoberfest, englischer Garten, Shoppen auf der Maximilianstraße. Aber das Bahnhofsviertel hier gilt inzwischen als Brennpunkt.
Ich brauche Asko, dass ich das Heroin aufkochen kann.
Drogenkonsum und Verkauf, Alkohol und Gewalt. Deswegen greift die Stadt hart durch. Mit einer eigenen Taskforce. Seit genau einem Jahr gibt's die jetzt.
Menschen aus der Obdachlosenszene halten sich vielleicht auch in den Baustellen auf. Und das versuchen wir alles zu bekämpfen.
Tischtennisplatten abmontieren, Kameras aufstellen und immer wieder sogenannte Schwerpunkttage der Polizei.
Dass man ein Sicherheitsgefühl beim Bürger herstellt, dass er sich denkt, okay, er kann nach München gehen, ohne dass er sich Sorgen machen muss.
Aber gilt diese Sicherheit für alle?
Das hat nichts mit Sicherheit zu tun, sondern dass man die Leute kontrollieren kann, dass es hier schön ist und für Touristen und alles toll ist und alles.
Ich bin Philipp Süwert und Reporter beim Y-Kollektiv. Und ich verbringe einen ganzen Tag im Münchner Bahnhofsviertel. Mit Rumi und Anina, die hier konsumieren. Mit der Polizei im Einsatz und mit Jan, der hier seinen Laden hat. Was hat sich verändert, seit die Stadt härter durchgreift?
Ich stehe jetzt hier am Sendlinger Tor auf so einem großen, zu asphaltierten Platz, weil ich hier verabredet bin.
Das Sendlinger Tor ist so eine Viertelstunde vom Hauptbahnhof. Es gehört genau zu dem Bereich, den die Münchner Taskforce sicherer machen soll. Gleich ist es 10.
Ich warte auf eine Person mit kurzen, dunklen Haaren und einer Brille.
Hoffentlich kommt Rumi überhaupt.
Mal sehen.
Sie wurde mir übers L43 vermittelt. Das ist eine Drogenberatungsstelle direkt am Hauptbahnhof. Ich will sie treffen, um zu verstehen, was das mit ihr macht, diese verschärften Polizeieinsätze. Wie beeinflussen die ihr Leben als Drogennutzerin?
Hi, Philipp. Freut mich. Hallo. Servus.
Ja, ich habe eine Freundin dabei.
Ah, hallo. Hi.
Rumi ist 29, ihre Freundin Anina erst 20. Ihre Namen habe ich geändert. Wir gehen los zur Substi, also zur Arztpraxis. Rumi ist nämlich in einem Polamidon-Programm, damit sie kein Heroin mehr spritzt. Heute geht sie aber nicht nur deswegen zur Praxis. Da ist auch eine Hoffnung.
Ich habe keine Bleibe und deswegen muss das Wohnungsamt mir eben eine Wohnung zuteilen, dass ich nicht auf der Straße leben muss oder beim Freund.
Damit sie ein Einzelzimmer vom Amt bekommt, braucht Rumi ein Schreiben von der Praxis. Das soll bestätigen, dass sie gerade nicht konsumiert.
Ich begleite dich mal bis zur Tür und dann warte ich.
Ich warte so 10 Minuten.
Wie war's?
Ehrlich gesagt, scheiße. Weil ich gestern habe ich Bescheid gegeben, dass ich ein Schreiben brauche fürs Wohnungsamt. Das sagen sie jetzt, das kriege ich heute nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ihn nicht hätte, müsste ich heute auf der Straße schlafen.
Mit ihm meint Rumi einen Typen, der mir jetzt zum ersten Mal so richtig auffällt. Er steht hier bei den anderen, die vor der Praxis warten, rauchen. Rumis Ex. Weil sie keine Bleibe hat, pennt sie bei ihm. Ich merke, dass Rumi dieses Schreiben nicht bekommen hat, das sprengt total ihren Tag. Vor der Praxis zündet sie sich eine Zigarette an. Ihre Nägel, die glänzen übrigens so dunkelblau und sie trägt einen schweren dunklen Mantel. Wir laufen zurück zu unserem ursprünglichen Treffpunkt.
Zum Sendlinger Tor. Zum, sagen wir mal, Treffpunkt von den meisten Abhängigen.
Wollt ihr Mixer auf meinen Nacken?
Ja, wäre cool.
Rumis Ex holt Drinks vom Kiosk. Es ist jetzt so 11:15, als sie ihre erste Energy-Biermische aus der Dose öffnet. Ich will wissen, was Rumi sonst gerade konsumiert.
Bevor ich schlafen gegangen bin, so 12:00, habe ich mir 150 Lyriker genommen und danach in der Früh heute noch meine 300er. Wenn ich keine Lyriker habe, dann springe ich wieder auf Heroin zurück. Aber wenn ich Lyriker habe, dann brauche ich das gar nicht.
Lyriker, das sind Tabletten, die unter anderem gegen Angststörungen verschrieben werden. Rumi holt die sich illegal auf der Straße.
Wann hast du das letzte Mal dir was gespritzt?
Vor 3 Wochen. Nee, 3,5 Wochen. Und wie gesagt, wenn ich Lyriker habe, dann brauche ich das gar nicht.
Wir stehen hier mit so 20 oder 30 anderen, die reden, trinken, vielleicht dealen. Aber neuerdings gibt es hier ein Problem.
Die Polizei will uns immer verjagen. Wir hatten da vorne eigentlich an der Straße Sitzsteine. Und da haben wir immer gechillt und die Polizei hat dann angeordnet, die Steine zu entsorgen, sodass wir keine Sitzfläche mehr haben. Dann haben wir uns halt aufgeteilt auf die Bänke. Also wegkriegen sie uns nicht von hier.
Aber hast du das Gefühl, die versuchen das schon, euch wegzukriegen?
Ja, klaro. Also wenn Kontrollen kommen, gibt es meistens Platzverweis für den ganzen Tag.
Ich meine, die Polizei macht ja momentan sehr viel im Bahnhofsviertel so und sie sagen, sie wollen für mehr Sicherheit sorgen. Habt ihr denn das Gefühl, dass es dann auch Sicherheit für dich?
Nein.
Das hat nichts mit Sicherheit zu tun, sondern dass man die Leute kontrollieren kann, dass also die Süchtigen und so und Obdachlosen, dass sie halt so für die normale Öffentlichkeit halt nicht zu sehen sind und einfach, dass es hier schön ist und für Touristen und alles toll ist und alles.
Sie wollen uns eigentlich alle am liebsten in eine Kiste stopfen, zumachen, das
in irgendeine Ecke schieben.
Als würde es uns nicht geben.
Ja.
Hinter der starken Polizeipräsenz steckt eben diese Taskforce. Vor einem Jahr hat Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter das KVR, also quasi Münchens Ordnungsamt, damit beauftragt. Die Polizei ist ein Teil davon. Seitdem gibt es im Schnitt alle 3 Tage Einsätze mit zusätzlichen Polizeikräften im Bahnhofsviertel. Und seitdem wurden hier 5000 Personenkontrollen durchgeführt.
Wenn man in die Apotheke reinschaut, da sind der eine telefoniert und einer ist gerade auf die Seite gelaufen. Das sind zum Beispiel Zivis.
Wie hast du die jetzt erkannt?
Man erkennt sie, weil sie öfters hier sind.
Was glaubst du, beobachten die gerade?
Die 4. Die schauen so in die Richtung. Ich muss sie warnen.
Okay, cool.
Die Cops, die Zivis sind in der Apotheke, die beobachten euch. Die beobachten euch in der Apotheke.
Was jetzt passiert, überrascht mich irgendwie voll, weil die Leute auf dem Platz, die fangen an, sich gegenseitig zu warnen. Also sie halten in diesem Moment zusammen. Und die Typen in der Apotheke, die verschwinden. Wir wollen auch weiter, denn...
Ich brauche Asko, dass ich halt dann das Heroin aufkochen kann.
Wann willst du es aufkochen?
Dann
sobald sie das Asko hat und wir bei den Toiletten sind.
Ja.
Ascorbinsäure und sauberes Spritzzeug bekommt sie beim L43, der Drogenberatungsstelle. Die meinen nämlich, konsumiert wird dann wenigstens hygienisch und so sicher wie möglich.
Was wäre, wenn du es jetzt heute nicht nehmen würdest?
Spätestens morgen würde ich entzügig werden und ja.
Anina meint, einen erfolgreichen Entzug, den muss man zu 100% wollen. Und so weit sei sie halt noch nicht. Wir sind jetzt im L43. Das ist nur wenige 100 Meter vom Hauptbahnhof entfernt.
Ich brauche ein komplettes Set einmal.
Genau. Und ich brauche nur Asko.
Aber du hast jetzt auch was doch geholt.
Ja, ich habe mir jetzt Werkzeug geholt, falls ich doch heute... Ich habe es lieber einstecken, bevor ich es nicht einstecken habe. Weil wenn ich konsumieren will...
Dann lieber sicher und sauber.
Aber ich habe mich so im Griff.
Wir laufen südlich vom Hauptbahnhof, Richtung Toiletten. Die Toiletten hier sind voll und Anina stellt sich an. Ich warte mit Romy, weil sie bleibt noch dabei. Nichts spritzen.
Siehst du es? Da habe ich zum Beispiel geballert gehabt, auch hier. Und die Stellen gehen gar nicht mehr, die sind kaputt.
Da warst du schon zu oft.
Genau, war ich schon zu oft drinnen. Und dann gibt es ja noch die Leiste. In die habe ich reingestochen immer. Weil im Arm und so habe ich es nicht mehr hinbekommen.
Romy zieht die Hose leicht runter, hebt ihr Oberteil und zeigt mir eine Einstichstelle in der Nähe vom Intimbereich. Ich bin erst ziemlich überrascht von dieser plötzlichen Intimität und dann auch überfordert. Romys Körper ist mitgenommen. Bisher hat sie vor Erzählfreude gesprudelt. Jetzt wirkt sie plötzlich erschöpft. Anina kommt wieder.
Alles gut?
Ja. Also am Anfang ist halt, also kommt so eine Wärme so vom Kopf, so den ganzen Körper. Und das ist wie so eine Umarmung von der Mama so ein bisschen. Einfach man fühlt sich halt geborgen. Es ist alles ganz gechillt.
Vor mir steht eine 20-Jährige, die gerade Heroin konsumiert hat, um sich geborgen zu fühlen. Zurück am Szenetreffpunkt Sendlinger Tor. Gegen 14 Uhr holen wir wieder Getränke, dann gehen wir in den Park nebenan. Hier patrouillieren Polizisten und Polizistinnen, aber die kommen jetzt nicht zu uns. Vielleicht liegt's an meinem Mikro. Jedenfalls will ich wissen, wie Romy eigentlich angefangen hat zu konsumieren. Sie erzählt mir, wie sie mit 22 durch einen anderen Ex in die Sucht gerutscht ist. Zwischendurch schafft sie es mit einer Therapie sogar wieder raus.
Das waren fast 2 Jahre, wo ich clean war. Und dann habe ich halt mal wieder getroffen und seitdem ist dann wieder 7 Jahre bergab gegangen. Und das sind 7 Jahre von meinem scheiß Leben.
Ja, das kann aber besser werden.
Der hat so harte Psychosen schon gehabt. Ich habe Angst, dass die nächste Psychose so ändert, dass er mir das Messer ja irgendwo reinsticht.
Jetzt verstehe ich, wie dringend Romy das Schreiben aus der Arztpraxis gebraucht hätte. Denn bei diesem Mann muss sie jetzt heute wieder die Nacht verbringen. Der Nachmittag hier vergeht. Wir sitzen, Romy trinkt. Anina nimmt eine Tablette, ich weiß jetzt nicht genau welche, und steckt davon auch eine Romy in den Mund. Ungefragt. Plötzlich fährt ein Bus auf den Platz. Die Polizei.
Warum lachst du?
Ja, weil sie blöd sind. Die sehen, dass die Bullen kommen. Anstatt dass sie weggehen, bleiben sie da sitzen. Und er hat was einstecken und jetzt wird er gefickt, leider.
Was passiert, wenn der jetzt gleich mit Zeug erwischt wird?
Ja, es wird aufgeschrieben, wird ihm weggenommen. Und wenn es zu viel ist, wird er mitgenommen.
Wohin?
Wird aufs Revier.
Das war jetzt das 3. Mal, dass die Polizei hier war. Gleich werde ich übrigens noch erleben, wie Polizei kontrolliert, wenn ich bei denen mitlaufe. Ich überlege gerade, so langsam zu gehen. Da fängt diese Tablette, die Anina vorhin Romy einfach in den Mund gesteckt hat, auf einmal brutalst an zu wirken. Romy klingt auf einmal sehr müde und muss ständig sitzen. Und sie ruft ihren Ex an.
Ja, jetzt wird noch Heroin gebracht. Können wir uns jetzt noch ein bisschen fit machen.
Und willst du welches nehmen, oder was?
Ja.
Okay. Aber eigentlich wolltest du nichts mehr nehmen. Wieso jetzt vielleicht doch?
Ja, und dann bin ich wieder ein bisschen fitter. Ist jetzt gerade so ein Ding, wo ich sage, boah, mir geht's gerade einfach kopfmäßig nicht gut. Weil wir würden jetzt halt dann zur Toilette gehen.
Ja.
Und schnell gesund machen. Also bei uns heißt es immer gesund machen.
Also ich sitze jetzt hier bestimmt schon seit 15 Minuten. Ging auf jeden Fall vorhin schneller. Also die sind jetzt halt auch einfach seit 20 Minuten da drin.
Ich warte nochmal so 10 Minuten. Dann treffe ich eine Entscheidung.
Ich glaube, ich gehe da jetzt rein und frage, ob alles okay ist.
Ich fühle mich ein bisschen blöd, weil es ein Frauenklo ist, aber vor allem mache ich mir Sorgen. Also öffne ich die Tür.
Ist alles okay? Hallo? Könnt ihr mir ganz kurz sagen, dass alles in Ordnung ist? Alles klar, alles gut. Sorry fürs Dazwischenfunken. Ich wusste nur nicht, ob alles okay ist.
Ja, ganz schwere Geburt. Ja, man musste erst eine Vene finden. Aber jetzt geht's besser. The drugs don't love you like I do.
Don't walk away from me tonight. Das Ding ist nur, Romy sieht nicht gerade aus, als würde es ihr jetzt besser gehen. Ich biete ihr Wasser an. Romy sagt, dass alles gut sei. Dann verabschieden wir uns und umarmen uns kurz. Ich lasse sie bei Anina. Aber es wird noch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich von ihr höre. Ich fahre zum alten Botanischen Garten. Das ist ein Park hier im Bahnhofsviertel und es ist gerade so kurz nach vier.
Hallo, Philipp Sübert. Hallo, freut mich.
Jetzt also die andere Seite. Ich laufe bei einem sogenannten Schwerpunkttag der Taskforce mit. Seit 12 Uhr sind rund 30 Polizeibeamte und Beamtinnen im Einsatz. Dazu kommen auch noch 45 Kräfte der Bundespolizei, vom Kommunalen Außendienst, der DB Sicherheit und der U-Bahn-Wache.
Ich schaue nur schnell wieder einmal Handschuhe.
Ich hänge mich an Polizistin Sophie und Polizist Marc ran. Wir starten im alten Botanischen Garten. Der gilt hier im Bahnhofsviertel als besonders unsicher.
Und diese Lichter da und die Kamera, sind die neu?
Die sind jetzt seit letztes Jahr Herbst, glaube ich, da, soweit ich weiß. Da hat man zusätzlich dann auch noch die Möglichkeit, dass man halt jederzeit schauen kann, was hier im alten Botanischen Garten so los ist.
Wir werden übrigens die ganze Zeit von Frau Grad aus dem Presseteam der Polizei begleitet. Jetzt ergänzt sie.
Im Oktober letzten Jahres, da gab es hier ein Körperverletzungsdelikt mit Todesfolge. Und da konnten wir den Täter auch anhand der stationären Videoüberwachungsanlage identifizieren und dann letztendlich auch festnehmen.
Ein Erfolg der Münchner Taskforce. Ihr Ziel ist es ja, das Bahnhofsviertel sicherer zu machen. Aber halt nicht nur mit Kameras und Polizeieinsätzen, denn es sind ja auch Münchens Ordnungsbehörde und das Bau- und Sozialreferat beteiligt. Letzten Sommer wurde hier im alten Botanischen Garten zum Beispiel ein alkoholfreier Biergarten eröffnet. Das ging so als geckige Aktion durch die Medien, aber eigentlich ging es darum, den Ort wieder zu beleben. Außerdem wird hier inzwischen täglich gereinigt und bald soll noch ein Skaterpark entstehen.
Wie viele Leute kontrolliert ihr grob so pro Schwerpunkteinsatz?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, heute waren es um die 15 Personen.
In bisher 4,5 Stunden. Es ist bald 17 Uhr. Wir laufen jetzt direkt zum Hauptbahnhof. Mal ganz kurz, wer noch nicht in München war. The city might be pretty, aber der Bahnhof hier ist aus der Hölle. Auch im Vergleich mit anderen Städten. Das liegt vor allem an so einem großen Umbau. Hier soll nämlich alles neu werden. Und das heißt Dauerbaustelle seit 2019.
Menschen aus der Obdachlosenszene halten sich vielleicht auch in den Baustellen auf. Und das versuchen wir alles zu bekämpfen.
Okay, also es geht darum, dass Leute sich da nicht mehr aufhalten sollen. Ich muss jetzt plötzlich an vorhin denken und habe deswegen noch eine Frage an Frau Grad von der Presse.
Die Tischtennisplatten sind auch weg. Letztendlich frage ich mich so, passiert ja auch Verdrängung von Menschen, die das als ihr Lebensraum begreifen? Ist das irgendwie ein Thema? Die sagen, naja, ich liege auf dieser Tennisplatte, weil ich, wo soll ich sonst liegen?
Naja, eine Tennisplatte wäre jetzt nicht zum Liegen da, sondern zum Spielen. Aber da wurde Alkohol drauf konsumiert, da wurden Drogen ja gedealt. Und wenn man eben so einen attraktiven Treffpunkt wegmacht, dann haben sie da eben keine Möglichkeit mehr, sich da zu versammeln.
Braucht es denn in der Stadt irgendwie andere Möglichkeiten, sich zu versammeln für Menschen, die sich irgendwie eben im öffentlichen Raum versammeln oder da ihren Alltag verbringen?
Ja, die dürfen sich ja grundsätzlich überall aufhalten, das ist ja überhaupt kein Problem, aber sie müssen sich halt einfach ans Gesetz halten.
Ich muss an Romy und Anina denken, die mit mir in einem anderen Park saßen, dort Drogen bestellt haben. Mein Eindruck, für sie geht das nicht, sich einfach ans Gesetz halten. Wegen der Sucht. Während ich mit Frau Grad spreche, kontrollieren Marc und Sophie gerade zwei Männer. Ich frag mich, warum ausgerechnet die beiden?
Man kennt halt irgendwann so Personen, weiß, wie die ausschauen, dass man weiß, okay, die gehören halt einfach dazu. Das sind Abnehmer, die kaufen Drogen oder die handeln.
Worauf habt ihr denn da hingeschaut? Weil zum Beispiel, ich hätte da jetzt nicht erkannt, dass ich nicht zu dem gehe und nicht zu dem daneben.
Das ist jetzt gemein, wenn ich das sage. Aber es ist halt so, man hat oft die Afghanen, die passen halt in das Raster rein. Dann Schwarzafrikaner, dieses typische Klischee-Flüchtling, wenn man das so sagen darf. Oft erkennt man es dann irgendwie, dass man halt sieht, okay, das ist jetzt nicht der Vorstand von BMW, weil er einen schicken Anzug anhat und hier telefoniert, sondern weil es halt irgendwo rumsandeln, rauchen, in so kleine Gruppen zusammenhängen.
Okay, also dann ist für euch schon einfach ein Anzeichen, eine Hautfarbe, das ist jetzt vielleicht jemand, wo ich mehr hingucke.
Ich glaube, wir können das vielleicht einfach unter dreien behandeln.
Unter drei heißt, ich soll das Mikro ausmachen. Übrigens, der Begriff Schwarzafrikaner stammt aus der Kolonialzeit und die Antidiskriminierungsstelle des Bundes beschreibt ihn als abwertend und generalisierend. Später, als ich wieder aufnehmen darf, erklärt Polizist Mark noch, dass die Typen ihn gemustert hätten. Das hätte halt verdächtig auf ihn gewirkt. Die Kontrolle hat jedenfalls nichts ergeben. So wie die anderen heute.
Es hatte keiner von denen irgendwie Drogen oder Messer einstecken. Sprich, im Endeffekt, wir haben nichts gefunden. Hauptsächlich ist halt heute genau das Ziel, zu zeigen, dass wir präsent sind, dass wir unterwegs sind und dass wir halt die Leute auch kontrollieren.
Also ich würde persönlich sagen, dass es einfach darum geht, dass man ein Sicherheitsgefühl beim Bürger herstellt, dass er sich denkt, okay, er kann nach München gehen, ohne dass er sich Sorgen machen muss.
Ich habe mit einer Person gesprochen, die nimmt seit vielen Jahren Drogen und die hat gesagt, sie fühlt sich halt dadurch null sicher.
Ja gut, geht ja nicht nur darum, die Leute zu kontrollieren, um Drogen bei denen aufzufinden. Es geht ja auch hauptsächlich darum, wenn die Leute Messer einstecken haben, dass man da entgegenwirkt.
Für wen soll das Sicherheitsgefühl hergestellt werden?
Für alle. Für die Bürger, die jetzt einfach in dem Park unterwegs sind. Generell für alle.
Die Taskforce will Sicherheit für alle. Rumi und Anina fühlen sich verdrängt. Und wie sieht das einer, der hier täglich seiner Arbeit nachgeht? Es ist 18.30 Uhr und ich bin jetzt südlich vom Hauptbahnhof verabredet.
Genau, hier machen wir Wachsbehandlung oder Gesichtsbehandlung. Hier machen wir die Pediküren, dann den Pedikürstuhl. Ja, genau, ganz normal. Hier haben wir eine Maniküre.
Jeanne hat einen Kosmetikladen hier in unmittelbarer Bahnhofsnähe. Er kommt mir sehr geschäftsmännisch vor, also halt ordentlich angezogen und busy. Jeanne führt mich kurz und knapp durch den Laden und zeigt mir alles, aber es dauert nicht lange, bis er sich selbst unterbricht.
Da stehen sie, dann siehst du da, wo die Mülltonne da ist, weil das ist so ein Treffpunkt dann.
Wir gehen vor die Tür.
Siehst du die Dame, die da gegenüber steht? Das ist eine Prostituierte. Auch das mit diesen ganzen Drogensachen, die hier sind. Ich sehe das in der Parkgarage. Da werden Sachen versteckt hinten. Durch die Baustelle ergeben sich natürlich viel mehr Schlupflöcher, wo sie sich verstecken können, wo was gemacht wird. Es ist unübersichtlicher. Das ist definitiv der Fall.
Jeanne hat seinen Laden seit über 20 Jahren. Früher war es hier anders, erzählt er. Aber inzwischen fühlt er sich nicht mehr wohl. Und nicht nur er.
Da wir hier sehr viele Frauen bedienen als Kunden, ich merke es ja, die wollen nicht zum Bahnhof kommen.
Hast du das Gefühl, das wirkt sich auf deine Kundschaft aus?
Ja, definitiv. Das ist das Umfeld, schadet dem Geschäft, definitiv. Du kommst nicht mehr gerne zum Bahnhof.
Findest du es gut, dass die Polizei da ist?
Definitiv, sie müsste noch verstärkter da sein. Und die müssten auch energischer durchgreifen. Je mehr Präsenz da ist, ist besser. Das klingt, ich wäre auch für Kameras hier draußen und so, dass das besser wird. Definitiv, weil es ist unangenehm.
Was wünschst du dir für das Bahnhofsviertel und was wünschst du dir für deinen Laden hier?
Dass man ein bisschen aufräumt. Dieses Rumlungern, das mit den Bierflaschen, Drogen. Eine Stadt wie München, so ein Bahnhof passt nicht zu München.
Jeanne schickt mich weg. Gleiches Ladenschluss. Es ist jetzt so 19 Uhr. Ich frage mich, wie Rumis Abend eigentlich noch weitergegangen ist. Und sie hat mir dazu später noch eine Memo geschickt.
Ich bin dann ins Müde geworden, bin auf dem Weg vom Laufen her schon eingeschlafen immer wieder. 22 Uhr sind wir heimgefahren. Ich habe am geschlafen gehabt. Ich habe einen leichten Blackout gehabt. Hatte Muskelkater und Schmerzen im Körper.
Sie pennt immer noch bei ihrem Ex, da wo sie sich unsicher fühlt. Ich muss sagen, dass Rumi pünktlich um 10 im Bett liegt, das bricht irgendwie mit Klischees in meinem Kopf, weil ich hatte angenommen, dass Konsum und Dealen spät abends und nachts erst so richtig losgeht. Aber auch die Polizei meint, nachts finden keine Schwerpunkteinsätze statt. Ich war hier schon öfters nachts im Bahnhofsviertel, aber halt nur zum schnellen Umsteigen, ab nach Hause fahren. Jetzt will ich mir nochmal ein Bild machen, vom Bahnhof in der Nacht. Deswegen habe ich einen letzten Ausflug vor mir. Es ist jetzt fast 1 Uhr.
Von zu Hause radel ich auf jeden Fall als erstes am alten Botanischen Garten vorbei, deswegen bin ich jetzt hier. Das Krasse ist, es ist hell. Also die haben ja nicht nur diese Kameras hier installiert, sondern auch Lichter.
Hier ist fast nichts los. Drei Typen hängen am Brunnen ab, aber die sind unauffällig. Ich radle weiter, in die Nähe von Jeans Kosmetikladen.
Ich meine, man muss schon sagen, dass das krass ist mit den Baustellen. Die sind hier wirklich überall. Dadurch ergeben sich auf jeden Fall so dunkle Flecken, wo jetzt Leute wahrscheinlich ziemlich gut Unterschlupf finden würden oder dealen könnten.
Okay, okay. In der Sekunde, wo ich das gesagt habe, bin ich an einem Typen vorbeigekommen, der sich einem blasen lässt. Und klar, hier sind ein paar Gruppen an Leuten, wo man sich denken kann, die versuchen was zu verticken. Oder ehrlich gesagt, so, die sind vielleicht gerade auf irgendwas drauf. Und ich verstehe, wenn das ein Unsicherheitsgefühl gibt.
Hi, könnte ich ein Medium Americano zum Mitnehmen bekommen? Medium
der nächste Morgen, 9 Uhr. Ich bin wieder am Hauptbahnhof, eigentlich wie immer, wenn ich zur Arbeit fahre. Und irgendwie fällt mir jetzt voll auf, dass die Straßen mir auf einmal vertrauter vorkommen. Weil ich hier halt mit so unterschiedlichen Leuten den Tag verbracht habe. Durch meine Recherche verstehe ich auch den Einsatz der Taskforce besser. Es ist wichtig, präventiv zu arbeiten, bevor das Bahnhofsviertel im schlimmsten Fall verwahrlost. Und die Polizei sagt mir, dass die Taskforce bereits Erfolge zeigt. Das würden ihnen Anwohner, Gewerbebetreibende und Touristinnen auf jeden Fall so spiegeln. Und auch Jeanne hat mir ja deutlich gesagt, er fühlt sich sicherer mit mehr Polizei. Aber zur ganzen Geschichte gehört auch, was mir die Drogenberatungsstelle, das L43, gesagt hat. Durch die Taskforce würde das Drogenproblem verdrängt, nicht gelöst. Und ich habe den Eindruck, für Leute wie Romy bietet die Taskforce nicht mehr Sicherheit. Sie konsumieren auf Klos, also im Verborgenen. Das L43 fordert deshalb Akzeptanzräume, also zum Beispiel eine Ecke in einem Park, in der sich Süchtige ohne Kontrolldruck aufhalten dürfen und von Hilfsangeboten erreicht werden können. Als ich bei Romy war, da hat sie mir übrigens noch was verraten.
Ich will alleine schon aufhören, weil ich habe Träume. Ich würde einfach mal gerne eine Wohnung für mich haben, wo ich nach meinem Style einrichten kann. Ich würde auch Freunde endlich zu mir einladen, dass mal was bestellen oder kochen und dann auf die Couch und dann während dem Film einschlafen.
Durch unser Kennenlernen habe ich ziemlich gut verstanden, Romy will auch nicht nur auf Tischtennisplatten chillen und konsumieren. Romy will auch mehr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, abonniert das Y-Kollektiv oder gebt uns eine Bewertung. Das hilft nämlich anderen, den Podcast zu finden. Außerdem freuen wir uns über Feedback oder Kritik. Unsere E-Mail-Adresse steht in den Shownotes oder ihr schreibt uns einfach bei Insta eine Nachricht. In 2 Wochen gibt es hier wieder eine neue Reportage und bis dahin empfehlen wir euch noch diesen Podcast. Billie Eilish ist ein Weltstar, eine Ikone und die Stimme einer ganzen Generation. Aber wie hat sie es eigentlich vom Kinderzimmer auf die größten Bühnen dieser Welt geschafft? Und warum sprechen ihre Songs Millionen von Menschen aus der Seele? In die Billie Eilish Story nehmen euch Sängerin Lea und Popkulturexpertin Gizem Celik mit auf eine 6-teilige Reise durch das Leben und die Musik einer der faszinierendsten Künstlerinnen unserer Zeit. Hört jetzt rein in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Y-Kollektiv, der Podcast. Eine Produktion vom RBB für die ARD.